Wir sind ja dran, über den Mann am Kreuz nachzudenken. Das Kreuz ist vielleicht das einfachste und gleichzeitig komplizierteste Kapitel der christlichen Lehre. Am Kreuz geschehen so große Dinge, unsichtbare Dinge in der nicht sichtbaren Welt, dass man wahrscheinlich nie alles wird verstehen können, was da zwischen Gott und seinem Sohn und uns Menschen vor sich gegangen ist. Und die ersten Christen mussten sozusagen neue Wege finden, neue Ausdrücke finden, um das zu beschreiben, was sie da miterlebt haben, was sie glauben, was dort geschehen ist. Wenn die ersten Christen darüber nachdachten, was Jesus für sie am Kreuz getan hat, dann kamen ihnen eben Vorgänge aus ihrer eigenen Welt in den Sinn. Vorgänge, die mit denen sie dieses ganz außergewöhnliche Sterben wenigstens ein Stück weit anschaulich machen konnten. Und über einige von diesen Vorgängen aus ihrem Alltag haben wir ja schon gesprochen. Sie dachten an den Sündenbock, den sie am großen Versöhnungstag in die Wüste schickten und merkten, dass Jesus im Grunde genommen nichts anderes war als solch ein mit unserer Schuld beladenes Opfertier. Sie dachten an die vielen Sklaven und Kriegsgefangenen, die nur durch Zahlung eines hohen Preises wieder die Freiheit erlangen konnten und merkten, dass Jesus am Kreuz ein noch viel wertvolleres Lösegeld gezahlt hatte, um uns aus der Versklavung der Sünde freizukaufen. Sie dachten an verfeindete Parteien, die durch Gottes Gnade sich wieder versöhnt hatten und merkten, dass Jesus genau solch eine Versöhnung zwischen Gott und Mensch bewirkt hat. Sühne, Erlösung, Versöhnung, das waren die Begriffe, die hinter den bisherigen Predigten standen und eben diesen Bildern und Vorgängen, die den Leuten sehr vertraut waren. Heute soll es um Rechtfertigung gehen. Ein weiterer von diesen scheinbar so abstrakten Begriffen, die in Wirklichkeit höchst anschauliche Vorgänge beschreiben. Rechtfertigung ist von all den Begriffen, die ich mit Ihnen durchgehe, vielleicht der schwierigste. Es ist zumindest der missverständlichste. Die anderen Begriffe, die wir schon behandelt haben, die sind schwierig, weil wir sie normalerweise gar nicht verwenden und weil wir uns daher nichts Genaues darunter vorstellen können. Bei Rechtfertigung ist es genau umgekehrt. Rechtfertigung verwenden wir ziemlich häufig im Alltag. Nur bedeutet es bei uns exakt das Gegenteil von dem, was die Bibel damit meint. Das macht die Sache so kompliziert. Wann? Ja, das wäre eben der Rechtsanwalt. Wir kommen knapp auf das mit dem Rechtsanwalt, aber Sie werden schon merken, das hat alles mit dem Mann am Kreuz, unserem Rechtsanwalt, zu tun. Auch dieses Bild von der Waage, wir kommen dann drauf zurück. Wann rechtfertigen wir uns? Ich sagte, wir brauchen das Wort im Alltag, aber wann? Wenn wir uns zu Unrecht angegriffen fühlen. Die Schulklasse hat schon angefangen, plötzlich kommt ein Schüler eine Viertelstunde zu spät noch rein. Warum kommst du zu spät, fragt die Lehrerin. Sagt jetzt der Schüler einfach sorry und setzt sich möglichst still auf seinen Stuhl? Natürlich nicht. Er versucht sich zu rechtfertigen. Ich habe den Wecker gestellt wie immer, aber mitten in der Nacht muss die Batterie ausgegangen sein. Was kann ich dafür? Sich rechtfertigen heißt zeigen, dass man richtig gehandelt hat, dass man kein Unrecht begangen hat oder dass man zumindest gute Gründe für sein Verhalten beibringen kann. Oder gerade gestern habe ich eine Rechnung, nicht für mich, eine Rechnung in die Hand gekriegt von jemandem, der zu schnell gefahren ist. Und der hat Folgendes darauf geschrieben: Ich erhebe Einspruch gegen diesen Bußgeldbescheid. Und er hat eine Begründung dazu geschrieben, eine Rechtfertigung sozusagen. Es war mitten in der Nacht gegen 0.54 Uhr. Die Verkehrsschilder waren unbeleuchtet. Sie tauchen aus dem Dunkel auf, um sofort wieder zu verschwinden. Wie als gerechter, unbestechlicher Richter. Das ist ein Grund zur Freude, dass Gott gerecht ist. Auf Gottes Urteil kann man sich verlassen. Gott orientiert sich an der Wahrheit und der Gerechtigkeit. Er richtet sich nach den Normen, die er selber aufgestellt hat. Deshalb ist sein Urteil auch transparent, es ist nachvollziehbar und jeder, der einmal vor Gott stehen wird, wird ihm Recht geben. Und deshalb ist sein Urteil auch konsequent. Es ist nicht heute so und morgen so, es ist heute so und morgen so. Gottes Treue und Beständigkeit zeigt sich gerade darin, dass er uns liebt und dass er nach festen Grundsätzen unparteiisch und unbestechlich urteilt. Bei ihm gibt es nicht zweierlei Maß, wie das ja bei uns praktisch zwangsläufig so ist. Selbst bei Richtern, die neutral sein wollen. Man hat herausgefunden, dass eben doch immer nach der einen Seite etwas positiver bewertet wird. Die Maßstäbe sind verschieden. Es gibt ein Maß für den Reichen und eins für den Armen. Eins für den Mächtigen, eins für den Wehrlosen. Eins für den Sympathischen, eins für den Unbeliebten. Wenn ein König einen Bürger seines Landes unterdrückt, dann muss er wissen, dass er nicht ungeschoren davonkommt. Gott wird ihn eines Tages zur Rechenschaft ziehen. Und das gilt für uns alle ganz genauso in allen unseren hierarchischen Verhältnissen, wo immer wir vielleicht geneigt sind, Unrecht zu üben auf Kosten des anderen und zu unserem Besten, wie wir meinen, wo immer wir die Überlegenen spielen und den Einfluss, den wir haben, missbrauchen. Irgendwann wird Gott uns dann über unsere eigenen Beine stolpern lassen. Und deswegen jetzt, gerade weil Gott so gerecht ist, deswegen ist dieser Satz aus dem Römerbrief so anstößig. Gott rechtfertigt den Gottlosen. Das geht doch einfach nicht, dass Gott den Gottlosen so mir nichts, dir nichts für gerecht erklärt. Gott kann doch nicht einfach behaupten, der Schuldige sei unschuldig. Das wäre doch eine glatte Lüge. Gott lügt doch nicht. Er kann doch nicht einfach fünfe Grad sein lassen. So denken ja viele Leute, religiöse Leute, die sagen, Gott ist doch so voller Liebe und Erbarmen. Da soll er uns doch einfach begnadigen. Er soll doch großzügig über seine Gerechtigkeit hinwegsehen und hinweggehen. Pardonner, c'est son métier, sagte Voltaire. Vergeben, das ist einfach Gottes Beruf. Soll er es doch machen, dafür ist er da. Gott könnte doch einfach sagen, ist mir egal, was du verbrochen hast. Ich vergebe dir, ich erlasse eine allgemeine Amnestie über alle Sünder der ganzen Welt. Wir könnten das vielleicht sogar, wenn wir die Macht hätten. Gott kann das nicht. So handeln kann Gott nicht. Er kann nicht auf ungerechte Weise lieben. Er kann nicht auf ungerechte Weise begnadigen. Bei Gott gibt es keinen Widerspruch zwischen Liebe und Gerechtigkeit. Wenn Gott vergibt, dann ist das nur möglich in Übereinstimmung mit seiner Gerechtigkeit. Wenn Gott einen Verbrecher einfach so für gerecht erklären würde, dann würde Gott sich nicht nur bei den Opfern des Verbrechers in die Nesseln setzen. Die würden das zu Recht als schreiendes Unrecht empfinden. Gott wäre auf Kollisionskurs mit sich selber. Denn er würde ja dann seine Liebe gegen seine Gerechtigkeit ausspielen. Er wäre ein ungerechter Richter. Vielleicht liebevoll, aber ungerecht. Und das geht nicht. Gott muss Sünde bestrafen. Das verlangt seine Gerechtigkeit. Und nicht, wenn Gott das Problem der Gerechtigkeit, seiner Gerechtigkeit nicht zufriedenstellend lösen kann, dann gibt es keine dauerhafte, keine echte und keine gerechte Erlösung. Wenn Gott einen Menschen rette, dann immer nur auf diese eine Weise, bei der die Gerechtigkeit angemessen berücksichtigt ist. Gott wird nur dann vergeben, wenn es gerecht und richtig ist, so zu handeln. Ja, und das schauen wir uns natürlich jetzt genauer an. Das Zweite, Gott erklärt uns für gerecht, uns die Sünder, uns die Gottlosen. Und hier kommt nun natürlich endlich das Kreuz ins Blickfeld. Der Mann am Kreuz, sein stellvertretendes Sterben. Wir haben ja über das schon in den vorangegangenen Predigten immer wieder gesprochen. Es dreht sich alles immer wieder um das gleiche Geschehen. Und deswegen kann ich das ein bisschen voraussetzen. Ich erinnere nochmal an diesen Vers aus dem 2. Korintherbrief. Den, der ohne jede Sünde war, eben Jesus, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Also was hat Gott getan? Der Richter, hat gewissermaßen seinen Sohn auf der Anklagebank Platz nehmen lassen. Er hat ihn den Platz einnehmen lassen, wo wir saßen und wo wir rechtmäßig auch heute noch sitzen müssten. Und Jesus hat sich freiwillig auf die Bank des Sünders gesetzt. Jesus, der total Unschuldige. Er lässt sich behandeln, als wäre er schuldig. Er lädt die Strafe auf sich, die Strafe für die Sünden, die wir begangen haben und die Strafe, die wir verdient hätten. Und im Gegenzug behandelt Gott uns jetzt so, als wären wir die Gerechten, als wären wir sozusagen sein Sohn. Er spricht uns frei. Wir verlassen das Gerichtsgebäude als freie Menschen. Jeder, der uns kennt, weiß natürlich, wir haben Dinge getan, die Gott nicht gefallen. Und doch sind wir frei. Es kann uns keiner mehr zurückschicken ins Gefängnis. Niemand kann uns mehr am Zeug flicken. Wir können immer auf Jesus verweisen, der sich da an unserer Stelle auf die Anklagebank gesetzt hat und der an unserer Stelle die volle Strafe getragen hat. Ich weiß, man könnte jetzt natürlich einwenden, und Philosophen tun das auch, das ist doch trotzdem zutiefst ungerecht. Dann erklärt also Gott einen völlig Unschuldigen einfach für schuldig, bloß damit er uns seine Liebe zeigen und uns freispringen lassen kann. Das ist doch ungerecht. Gott kann doch nicht einen Unschuldigen für schuldig erklären. Er macht jemanden, der nichts verbrochen hat, zur personifizierten Sünde und lässt ihn einen grausamen Tod erleiden. Ist das gerecht? Die Bibel gibt auf diese Frage keine direkte Antwort. Aber eins macht sie klar, und ich meine, da liegt die Antwort drin. Dieser eine, den Gott auf die Anklagebank schickt, das ist ja nicht irgendwer, irgendeine wildfremde Person. Wer ist das denn? Das ist Gott in Person. Das ist sozusagen Gott selber, Teil der Trinität. Gott opfert sich gewissermaßen selber. Er macht das mit sich selber ab, das mit der Gerechtigkeit. Im Grunde könnte man sagen, ist es, als würde Gott selber vom Richterstuhl heruntersteigen und sich selber höchstpersönlich auf die Anklagebank setzen. Gott verbüßt die Strafe, die er verhängt hat. Deswegen heißt es in 2. Korinther 5, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Sehen Sie, als Jesus am Kreuz hing, da war er nicht weit weg von Gott. Gott saß nicht hoch oben auf seinem himmlischen Thron und ließ seinen Sohn irgendwo da unten auf der Erde schmachten und unschuldig leiden. Nein, Gott war in Christus. Also der Vater war mit dabei, als Jesus am Kreuz hing. Vater und Sohn haben in völliger Übereinstimmung gehandelt. Und wenn man das bedenkt, dann steht dieser ganze Vorgang eben doch nicht im Widerspruch mit Gottes Gerechtigkeit. Das ist ja etwas, Gott hat nicht irgendeinen Unschuldigen bestraft. Er hat sich sozusagen selber an unserer Stelle bestraft. Er hat einen Weg gefunden, auf dem er Liebe und Gerechtigkeit gleichermaßen berücksichtigen kann. Er hat in seiner eigenen Person, in der Trinität sozusagen, den Ausgleich zwischen den verschiedenen Anforderungen seines Charakters geschaffen. Den Ausgleich zwischen Liebe und Gerechtigkeit. Gott hat uns so lieb, dass er uns unbedingt freisprechen möchte. Und andererseits ist da unser Riesenberg von Schuld, der unbedingt geahndet gehört. Und was tut Gott? Er nimmt die Strafe auf sich und spricht uns frei. Da sehen wir, dass gerade dort, wo Gott streng ist und straft, seine Liebe ganz besonders deutlich wird, weil uns seine Liebe trifft und die strafende Gerechtigkeit ihn selber trifft. Das Dritte. Oh. Ja, die Schlüsselfunktion des Glaubens. Manche sagen auch, das Ganze, was ich jetzt so geschildert habe, das ist sowieso unmoralisch. Es ist unmoralisch, dass jemand anders für mich leiden soll und dass jemand anders meine Sünde sozusagen wegnehmen kann. Das geht doch einfach nicht, sagen die Leute. Sünde ist immer meine Privatsache. Die ist sozusagen an meine Person gebunden. Das ist ein Stück Haut von mir. Niemand kann mir das abnehmen. Ich muss ganz allein versuchen, mit meiner Sünde fertig zu werden. Ich muss sie verarbeiten, ich muss sie überwinden, ich muss sie wieder gut machen. Das kann keiner für mich tun. Vielleicht denken Sie auch so. Und ich hoffe nicht, dass das Ihr Standpunkt ist. Denn wenn das Ihr Standpunkt ist, dann wird es am Ende so kommen, dass Sie in Ihren Sünden sterben. Denn kein Mensch kann selber seine Sünde verarbeiten. Kein Mensch kann sich selber seine Sünde vergeben. Kein Mensch wird je allein fertig mit seiner Schuld. Und es kann auch kein Mensch sich so aufpäppeln, dass er nachher vor Gott bestehen kann. Das ist eine schöne Theorie, dass wir Sünde selber überwinden und verarbeiten. Es wird uns nicht gelingen. Bevor wir die eine Sünde sozusagen unter die Füße gekriegt haben, stehen 7 neue auf. Das ist wie bei der Hydra. Und ich frage zurück, was soll denn daran so unmoralisch sein, wenn jemand mir zurechthilft? Ist das vielleicht nicht eher mein Stolz, der sich nicht helfen lassen will? Sie haben vielleicht unseren Sohn schon begrüßt, der wieder zurück ist aus Afrika. Er erzählt uns jetzt laufend Geschichten, die er erlebt hat. Und gerade im Sudan, den wir ja besonders kritisch beäugen, weil dort die Christen im Süden so verfolgt werden. Gerade im Sudan ist es ihm mehrfach vorgekommen, zum Beispiel, dass er in einen Bus steigt. Er will die Fahrkarte zahlen und dann sagt der Schaffner, die Karte ist schon gezahlt. Und guckt sich um und irgendjemand hinten im Bus winkt und lächelt und sagt, hab's für dich gezahlt. Kennt ihn nicht, wildfremde Person. Hat einfach Freude, dass da ein Tourist ist, irgendjemand. Oder er geht ins Restaurant und bestellt ein Essen und hinterher will er zahlen. Und dann sagt der Besitzer, ist schon gezahlt. Und er guckt sich um, irgendwo sitzt ein Araber und winkt, habe ich für Sie gezahlt. Das ist mir in der Schweiz und in Deutschland im Leben noch nicht passiert. Ich vermute auch, dass das nie passieren wird. Das waren Leute, die er nicht kannte, aber es wurde für ihn gezahlt. Ist das jetzt unmoralisch, sich das zahlen zu lassen? Soll er sagen, nein, das lasse ich mir nicht bieten, ich lasse mir nichts schenken, ich zahle das einfach doppelt und dreifach? Natürlich nicht. Wir sagen Dankeschön. Wenn wir als Christen freigesprochen werden, dann ist das, als würde sich die Zellentür öffnen. Wir waren im Gefängnis unserer Schuld. Jetzt öffnet sich die Tür, Jesus sperrt sie auf. Du kannst rausgehen. Ja, soll ich mir nicht helfen lassen und mich rausführen lassen? Soll ich einfach drin sitzen bleiben, weil da jemand anders für mich die Tür geöffnet hat und jemand anders für mich bezahlt hat und den Rest der Strafe getragen hat? Warum soll ich nicht hinausspazieren? Warum soll ich nicht Gebrauch machen von dem Geschenk? Ist das unmoralisch? Sehen Sie, damit sind wir bei einem Punkt, der in diesem ganzen Konzept der Rechtfertigung eine entscheidende Rolle spielt. Und das ist der Glaube. Wir haben ja diese ungeheuerliche Aussage gelesen. Gott spricht den Gottlosen gerecht. Aber eigentlich steht das so gar nicht genau da. Man muss nämlich den ganzen Vers lesen und dann klingt das Ganze ein bisschen anders. Da steht noch ein Zusatz dabei. Wenn jemand ohne irgendwelche Leistungen vorweisen zu können sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Denn er vertraut auf den, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Oder eben wörtlich, denn er vertraut auf den, der die Gottlosen gerecht spricht, rechtfertigt. Also, das Neue Testament sagt nicht einfach, Gott spricht den Gottlosen gerecht. Es sagt, Gott spricht den gerecht, der glaubt, dass Gott die Gottlosen gerecht spricht. Nochmal, Gott spricht nicht einfach den Gottlosen gerecht. Gott spricht den gerecht, der glaubt, dass Gott die Gottlosen gerecht spricht. Und das ist was anderes. Da kommt der Zusatz des Glaubens mit ins Spiel. Rechtfertigung aufgrund des Glaubens. Glaube heißt Vertrauen auf Jesus und auf das, was er damals als Mann am Kreuz für mich getan hat. Der Glaube muss in jedem Fall dazukommen, wenn jemand von Gott für gerecht erklärt werden will. Und der Glaube ist das genaue Gegenteil von dem, was wir Werke nennen, Leistungen, gute Taten. Wir sind ja immer geneigt, uns selber zu rechtfertigen, unsere guten Taten zu präsentieren, auch vor Gott, bei uns selber nach Gründen für den Freispruch zu suchen. Aber wir finden keine, die Gott gelten lässt. Und wer glaubt an Jesus, der verlässt sich statt auf sich selber auf das, was Jesus ihm schenkt. Die Gerechtigkeit, die ich möchte, das ist nicht mehr die ich aus mir selber hole. Ich finde sie bei mir nicht, sondern die ich von Jesus bekomme. Er ist uns gemacht zur Gerechtigkeit, heißt es in 1. Korinther 1,30. Glauben heißt also Gott Recht geben. Und zwar gleich im Doppelpack sozusagen. Wir geben ihm in beider Hinsicht Recht. Ja, Gott, du hast Recht mit deinem Urteil über meine Sünde. Ich habe den Tod verdient. Ich suche nicht mehr, mich selber zu rechtfertigen. Ich suche nicht mehr nach Ausreden oder nach Gründen, die Gott verstehen muss, warum ich jetzt eben was Falsches gemacht habe. Und das andere, das kommt dann dazu. Ja, Gott, ich gebe dir Recht, wenn du sagst, ein anderer hat für mich die Schuld getragen. Ich glaube dir das. Und jetzt darf ich frei ausgehen. Wohlgemerkt, der Glaube ist keine Leistung. Er ist kein Werk, mit dem wir uns den Freispruch verdienen. Ich finde das total wichtig, weil wir ständig dort eine Mixtur machen. Das kommt auch von all den anderen Religionen. Das kommt zum Teil auch vom Katholizismus her, wo ja der Verdienstgedanke stark da ist. Paulus sagt nicht, durch Werke gerechtfertigt werden, ist so anstrengend. Gott erlaubt dir etwas Leichteres. Du musst nur glauben, sozusagen so ein kleines Werk. Du musst nicht viele große Werke tun, einfach nur so ein kleines. Nein, der Glaube liegt gar nicht auf derselben Ebene wie die Werke. Er gehört ganz woanders hin, in eine andere Schublade. Glaube ist die Absage an alle Werke. Glaube heißt anerkennen, dass es eben in mir nichts gibt, was mich retten kann. Gott muss mich retten. Man kann das nicht genug betonen. Der Glaube ist nicht unsere Vorleistung zur Rechtfertigung. Es ist keine verdienstliche Tat. Es ist nicht so, dass wir Evangelischen die katholischen Werke durch ein evangelisches ersetzen. Das ist Blödsinn. Die Rechtfertigung ist kein Werk in diesem Sinn, dass wir es Gott bringen müssen, damit er uns rechtfertigt. Die Rechtfertigung ist einfach ein Geschenk, ein chemisch lupenreines Geschenk. Unser Freispruch kommt nicht durch eine Mischfinanzierung zustande. So meine Eigenleistung und dort, wo es nicht reicht, dann Gottes Zuschuss. Oder umgekehrt gesagt, Gottes Gnade und dann auch noch ein bisschen von meinem guten Charakter, von meinem frommen Bemühen. Nein, unsere Rechtfertigung ist komplett fremdfinanziert. Die stammt ausschließlich aus Gottes Kasse, ganz ohne meine Unkostenbeteiligung. Wenn wir glauben, nehmen wir einfach das Geschenk entgegen. Da liegt ein Geschenk auf dem Tisch. Ich komme nach Hause, ich freue mich dran, ich packe es aus, ich bin glücklich, was ich da entdeckt habe. Jemand kommt später zu mir und sagt, woher hast du denn das Geschenk? Ja, das habe ich von mir selber. Was soll denn das heißen? Von dir selber. Ja, ich habe es ja genommen und aufgemacht, also habe ich es von mir selber. Sie merken, das ist Quatsch mit Soße. Das Geschenk hat ja gar nichts mit mir zu tun. Das stammt ja aus einer völlig anderen Ecke. Und dass ich es entgegennehme und aufpacke, das versteht sich ja wohl von selbst. Ich kann ja nie sagen, das war meine Tat. Ich habe mir das Geschenk selber vermacht. Und so ist das mit der Erlösung, mit der Rechtfertigung. Natürlich müssen wir es entgegennehmen, aber das können wir nicht unserem Konto gutschreiben. Wenn Gott das Paket nicht hingestellt hätte, da könnten wir zugreifen, solange wir wollen und durch die ganze Welt laufen. Und wir finden das nicht, was wir brauchen. Vergebung und neues Leben ohne Vorbedingung, das ist revolutionär. Eine Gottesbeziehung ohne Vorleistungen, das ist revolutionär. Das gibt es nirgends sonst. In unserer Gesellschaft werden immer Vorleistungen gefordert. Was kannst du? Was hast du? Was weißt du? Das sind die Normen, die unsere Welt aufstellt. Und nur wenn du dieses Soll erfüllst, dann hast du bei uns ein Lebensrecht. So denken wir. Kannst du was? Dann bist du was. Kannst du nichts? Weil du zum Beispiel zu alt bist oder zu schwächlich oder zu wenig spritzig. Dann bist du nichts. Das Leistungsprinzip. Hast du was, dann bist du was. Hast du so viel, du bist so viel wert, wie du auf dem Bankkonto hast. Das Besitzprinzip. Oder weißt du was, dann bist du was. Der Intelligenzquotient macht den Wert des Menschen aus. Das Hirnprinzip. Ziemlich hirnlos bei Licht betrachtet. Und wenn man nun irgendetwas Böses ausheckt, wenn man also diese Normen einfach nicht einhalten kann, dann muss man das durch irgendwas Gutes kompensieren. So dachten übrigens auch die religiösen Menschen zur Zeit von Jesus. Die stellten sich das Gericht Gottes wie eine Waage vor. Das war jüdische Doktrin. Auf der einen Schale landen die guten Taten, auf die anderen kommen die schlechten Taten zu liegen und am Ende wird abgerechnet. Senkt sich die Seite mit den Pluspunkten, kommt man ins Paradies. Senkt sich die Seite mit den Minuspunkten, kommt man in die Hölle. Rechtfertigung aufgrund von Werken. Das ist leider viel zu oberflächlich gedacht, als könnte eine Sünde durch irgendeine Gegenleistung aufgewogen werden. Als würde Gott sich damit abfinden, dass wir nun mal Böses tun. Gott beurteilt viel gründlicher. Er schaut viel tiefer in unser Innerstes hinein. Und da bleibt unterm Strich nichts, was ihm gefällt. Paulus sagt das ganz dramatisch in Römer 3. Er hat in Kapitel 1 und 2 bis hin zu Kapitel 3, 8 gezeigt, dass sowohl Juden als auch Nichtjuden schuldig sind. Und das fasst er jetzt zusammen. Ich habe jetzt den Beweis erbracht, dass alle schuldig sind. Die Juden ebenso wie die anderen Menschen und dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen. Genau wie es in der Schrift heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es recht wäre, nicht ein einziger. Deswegen ist das Selbstbetrug, man lügt sich was in die Tasche, wenn man sagt, ich wiege meine schlechten Taten durch meine guten auf. Wir haben keine guten, die vor Gott bestehen können. Und wissen Sie, wenn man so aufwägt, abwägt und aufrechnet, dann weiß man nie, ob es reicht. Das ist ja das Fatale dran. Es kann bei diesem System mit der Waage keine Heilsgewissheit geben. Von dem großen Rabbi Johanan ben Zakkai wird eine bewegende Geschichte erzählt. Als er auf seinem Sterbebett lag, kamen seine Schüler noch einmal vorbei, um von ihm Abschied zu nehmen. Und was mussten sie feststellen? Der große Rabbi lag auf seinem Bett und weinte. Er war in Tränen ausgebrochen. Sie waren verwirrt und enttäuscht und fragten ihn: Warum weinst du? Und dann wissen Sie, was er sagte: Wenn zwei Wege vor mir sind, einer zum Paradies und einer zur Hölle, und ich weiß nicht, welchen ich geführt werde, sollte ich da nicht weinen? Der große Rabbi, das Vorbild für seine Schüler, wusste nicht, wo es jetzt hingeht. Ins Paradies oder in die Hölle? Dieser Rabbi hat im Grunde ganz einfach das Prinzip ernst genommen, nachdem er gelebt hat und nachdem er gelehrt hat. Er hatte keine Ahnung, nach welcher Seite sich die Waage neigen würde. Er wusste nicht, ob er gut genug gelebt hatte, um von Gott für gerecht erklärt zu werden. Er wusste nicht, wie Gott die verschiedenen Taten einschätzt. Und jetzt gibt es mit einem Mal eine Rechtfertigung, einfach aufgrund von dem, dass man auf Jesus vertraut. Plötzlich spielt die eigene Gerechtigkeit keine Rolle mehr. Was zählt, ist einzig und allein noch die Gerechtigkeit von Jesus. Und die reicht doppelt und dreifach. Und jetzt gibt es plötzlich Heilsgewissheit. Jetzt weiß ich plötzlich, dass ich Gottes Kind bin. Und ich weiß, dass ich ewiges Leben habe. Wieder ein Vers aus dem Römerbrief, Kapitel 5. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, da haben wir das Wort gerechtfertigt sind, Rechtfertigung. Wir sind also durch den Glauben gerechtfertigt und jetzt haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist, und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Sehen Sie? Erstens hat er Frieden mit Gott. Er weiß, er ist Gottes Kind. Und zweitens weiß er, wo er hinkommen wird. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Das ist für ihn keine Frage mehr. Das steht fest. Diese Gewissheit kriegen wir nur, wenn wir unsere Gerechtigkeit nicht mehr bei uns selber suchen, sondern bei Jesus. Und jetzt habe ich in dem Zusammenhang noch eine Mahnung zur Vorsicht. Achtung, Falle. Ich muss Sie leider auf eine Falle hinweisen, in die wir nur allzu schnell geraten können. Nämlich die, dass man sich sagt, jetzt könnte ich doch eigentlich einfach weiter sündigen. Gott hat mich freigesprochen, ich habe den Gerichtssaal als freier Mann verlassen und Gott hat nicht gesagt, du hast so richtig gelebt, deswegen erkläre ich dich jetzt für gerecht. Und ganz im Gegenteil, Gott hat gesagt, ich erkläre dich für gerecht, obwohl du gottlos warst. Also meine Gottlosigkeit spielte für meinen Freispruch keine Rolle. Tja, und sehen Sie, in dem Moment stehe ich vor dieser Falle. Der Köder sieht verlockend aus. Der Köder ist, ich könnte doch so weiterleben wie bisher. Ich tue, was mir Spaß macht. Ich lebe meine Wünsche aus. Ich brauche es mit Gottes Willen gar nicht so genau zu nehmen. Hauptsache Jesus hat es ganz genau genommen. Der steht ja für mich gerade. Das ist die Gefahr, die hier aufkommt. Geht das wirklich? Ist das nicht total verkehrt gedacht? Schon Paulus hat gewarnt, pass auf, dass diese Falle nicht zuschnappt. In Römer 6 behandelt er das. Muss ich mal sehen. Hier. Welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Eben aus der Tatsache, dass wir gerechtfertigt sind. Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade in vollem Maß auswirkt? Niemals. Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Wissen Sie, warum das nicht funktioniert, dass man nachher so weiterleben kann wie vorher? Das funktioniert ganz einfach nicht, weil da dieser entscheidende Zusatz ist. Durch Glauben. Es gibt keine Rechtfertigung ohne Glauben. Und Glauben heißt ja nicht einfach nur, ich weiß irgendwas Neues, was mir bisher unbekannt war. Ich weiß, dass Jesus für mich am Kreuz hing. Ich durchschaue den Mechanismus der Stellvertretung. Ich kapiere jetzt, was da abgelaufen ist zwischen Gott und seinem Sohn. Nein, Glauben heißt, ich vertraue mein ganzes Leben diesem Jesus an. Von dem Moment an, wo er mich freispricht. Er wird mein Lehrer, ich bin sein Schüler. Er geht mir voran, ich gehe hinter ihm her. Wenn ich glaube, dann verbindet mein ganzes Leben sich mit dem Leben von Jesus. Glaube ist nicht bloß ein Dogma, das ein paar von meinen Gehirnzellen füllt. Jesus gibt sich nicht mit meinem kleinen Finger zufrieden. Er nimmt mich mit Haut und Haar von Kopf bis Fuß. Er will meine ganze Hand, er will mein ganzes Herz. Wer glaubt, kann nicht von Jesus distanziert bleiben. Und in der Nähe von Jesus sein heißt, sich bemühen, nicht mehr zu sündigen. Die Schweizer sagen, es nimmt einem den Ärmel ihnen oder so ähnlich. Also das passiert, wenn man sich auf Jesus einlässt. Man kann da nicht nur so vielleicht einen Knopf hergeben oder irgendwas. Es nimmt einem den ganzen Menschen mit rein. Man wird reingezogen in die Gemeinschaft mit Jesus. Wenn ich beginne, Jesus zu vertrauen, dann verspreche ich ihm bedingungslose Gefolgschaft. Ab jetzt will ich so leben, dass du Freude dran hast. Gott hat mich ja aufgrund von diesem Versprechen für gerecht erklärt. Da kann ich doch nicht hinterher einfach kommen und dieses Versprechen zurücknehmen. Ich würde mir ja sozusagen eigenhändig den Ast absägen, auf den Gott mich gesetzt hat und dem, auf dem ich mich so bequem niedergelassen habe. Natürlich stimmt das, dass ich gerechtfertigt wurde, obwohl nichts Gerechtes an mir war. Das ist eben die Rechtfertigung aus Glauben. Aber in dem Moment beginnt ein neues Leben mit einer neuen Orientierung und einer neuen Kraft. Und deshalb wird aus der geschenkten Gerechtigkeit nach und nach eine tatsächliche Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die wir uns aneignen. Und das ist das, was wir Heiligung nennen. Ja, Rechtfertigung und Heiligung, die dürfen wir nicht verwechseln und wir dürfen sie nicht auseinandernehmen. Rechtfertigung bedeutet nicht, dass ich eine andere Natur bin von jetzt auf nachher. Aber es bedeutet, dass ich eine andere Stellung vor Gott habe. Er hat mich angenommen. Und wenn ich gerechtfertigt bin, dann darf ich die Heiligung nicht aus dem Auge verlieren. Ich kann das nicht auseinanderreißen. Rechtfertigung führt immer zur Heiligung. Erst werde ich für gerecht erklärt, obwohl ich ungerecht war. Und nachher macht mich Gott dann nach und nach wirklich gerecht. Er hilft mir, dass Früchte in meinem Leben entstehen, die ich vorher gar nicht bringen konnte. Erst werde ich für gerecht erklärt und dann werde ich gerecht gemacht. Das erste ist die Rechtfertigung, das zweite ist die Heiligung. Rechtfertigung baut nicht auf guten Taten auf, aber sie führt zu guten Taten. Nochmal ein Vers von Paulus aus dem Epheserbrief. 2 Vers 10. Was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Und jetzt ein letzter Punkt, das geht ganz rasch. Da weise ich Sie nur noch auf etwas hin, was wir eigentlich gar nicht bedenken, aber was, meine ich, sehr wichtig ist. Nämlich, durchs Kreuz rechtfertigt Gott sich selber. Wir haben jetzt immer davon geredet, dass Gott uns Menschen rechtfertigt, wenn wir ihm unser Vertrauen schenken. Das stimmt ja auch. Aber durch das Geschehen vom Kreuz rechtfertigt Gott sich zugleich auch selber. Die Rechtfertigung des Menschen ist ebenso sehr die Rechtfertigung Gottes. Und dazu lesen wir noch einen Vers aus dem Römerbrief, war alles jetzt Römer. Römer 3, Vers 25 und 26. Das ist ein ganz kompakter Abschnitt, aber Sie werden schon checken. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, jetzt kommt das, auf was ich raus will, Gott rechtfertigt sich selber. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Was sagt Paulus hier? Damals, in alttestamentlicher Zeit, da hat Gott die Sünde oft viel weniger bestraft, als es eigentlich sein müsste. Das Gesetz fordert Tod für bestimmte Sünden und die Leute sind gar nicht gestorben. Gott war nachsichtig mit ihnen. Und im Lauf der Zeit haben die Frommen sich die Frage gestellt, ja, ist Gott eigentlich noch gerecht? Er sagt zwar immer, der Lohn für die Sünde ist der Tod, aber er straft nur ganz selten so hart. Entweder ist er ohnmächtig, er kann seinem Gesetz keine Geltung verschaffen, oder er ist vor lauter Liebe und Erbarmen ungerecht. Nein, sagt Paulus, weder noch. Genau an der Stelle kommt das Kreuz. Plötzlich steht Gott auf der ganzen Linie gerechtfertigt da. Ja, er straft wirklich mit voller Härte und er straft mit dem Tod. Aber die Strafe trifft nicht die sie treffen müsste, sondern ihn selbst, seinen Sohn. Mit einem Mal ist klar, wenn Gott Nachsicht übte, dann war das nicht aus Weichheit oder Machtlosigkeit, sondern in voller Übereinstimmung mit seiner Gerechtigkeit. Und deshalb betont das Neue Testament, dass Vergebung als solche nicht einfach so zu haben ist, sondern immer nur in Verbindung mit dem Kreuz, also mit dem Mann, der dort für uns starb. Eine andere Gnade gibt es nicht. Alles andere wäre eine unechte Gnade. Es wäre eine ungerechte Gnade. Das Kreuz demonstriert, dass es Gott gelungen ist, gleichzeitig aus Liebe und aus Gerechtigkeit zu handeln. Er hat seine Heiligkeit nicht leichtfertig umgangen, als er den Gottlosen gerecht sprach. Wir erwarten von Gott immer nur, dass er lieb zu uns ist. Ich glaube, Paulus hat ein ganz anderes Problem gequält. Wie kann Gott gerecht bleiben, wenn er uns Menschen vergibt? Wie kann er gerecht bleiben? Das war Paulus' Problem, nicht wie lieb ist Gott, sondern wie kann er noch gerecht sein, wenn er uns vergibt? Und er ist auf diese Antwort gekommen, weil er uns Jesus schickt, unseren Anwalt, der nicht nur für uns plädiert, sondern mit seinem ganzen Leben sich für uns einsetzt. Auf diese Weise ist Gott selbst gerechtfertigt worden. Also beim Kreuz geht es nicht nur darum, Menschen zu rechtfertigen, es geht ganz ebenso um den Nachweis, dass Gott gerecht ist und gerecht bleibt. Die Rechtfertigung ist nicht, wie wir das oft denken, der Triumph von Gottes Liebe über seine Gerechtigkeit. Die Rechtfertigung ist der Nachweis, dass Gott gerade dort gerecht handelt, wo er liebevoll handelt. Dieselbe Handlung ist eine Tat der Liebe und eine Tat der Gerechtigkeit. Ja, ich fasse zusammen. Die Botschaft der Rechtfertigung beginnt mit einem gerechten Todesurteil. Alle Menschen sind Sünder und haben den Tod verdient. Und sie endet mit einem überraschenden Freispruch. Gott erklärt den für gerecht, der sich seinem Sohn Jesus anvertraut. Und zwischen dem Todesurteil und dem Freispruch steht das Kreuz, bei dem sich Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit unlösbar miteinander verbinden. Und es steht noch was dazwischen, unser Glaube, das Vertrauen auf diesen Anwalt Jesus und seine Tat am Kreuz. Also wenn die Leute damals von Rechtfertigung sprachen, dann hatten sie dieses Bild vor Augen, den Richter und den Angeklagten, und dass sie als freie Leute den Gerichtssaal verlassen dürfen. Und uns entlässt diese Botschaft von der Rechtfertigung mit einer doppelten Herausforderung. Erstens, daran zu glauben und darauf zu vertrauen. Und zweitens, danach zu leben, von jetzt an ein neues, ein verändertes Leben zu führen. Und das heißt ganz konkret, ein Leben in der Verbindung mit Jesus. Er ist unser Anwalt, dem wir unsere Freiheit verdanken. Er hat sich so mit uns identifiziert, dass er sogar an unserer Stelle starb. Und er ist auch heute unser Anwalt und identifiziert sich auch heute mit uns und begleitet uns weiterhin und kommt uns jederzeit zur Hilfe, wo immer wir Hilfe nötig haben. Ich bete noch. Lieber Vater, wir denken von dir sehr gerne als von dem Gott der Liebe. Und wir erfahren dich ja auch als diesen Gott der Liebe, eben weil du uns Vergebung anbietest, Freispruch, ein neues Leben, eine ganz neue Perspektive, eine Hoffnung auch über den Tod hinaus, lauter ganz gute Dinge. Aber in deinem Wort steht genauso auch, dass du der Gott der Gerechtigkeit bist. Und das eine lässt sich nicht vom anderen trennen. Und deswegen sind wir einfach froh, dass uns die Bibel beschreibt, wie du deine Gerechtigkeit mit deiner Liebe versöhnt hast. Wie du beides unter einen Hut gebracht hast, damals und dort am Kreuz. Sonst hätten wir diesen Freispruch nicht. Sonst würden wir nicht die Liebe Gottes in dieser positiven Weise erleben können. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, auch heute und die kommende Woche wirklich mit dir zu leben. Wir haben keinen besseren Begleiter durch unseren Alltag als dich. Danke, dass du in unserer Nähe bist. Amen.